Okay, zu Hause die Boxen aufstellen, nochmal hören, okay? Halleluja. Ich möchte kurz beten. Seid ihr dabei? Herr, das sind deine Worte zu uns heute Morgen. Jesus, du sagst zu uns, du hast es durch verschiedene Menschen heute Morgen schon gesagt, zum Beispiel durch den Steffen, halt dich an mir fest. Herr, du bist vertrauenswürdig, du bist treu, du bist gut, du bist heilig, du bist wunderbar. Und ich bete, dass du durch deinen Geist heute Morgen unseren Glauben stärkst durch das Wort, unseren Glauben stärkst durch deinen Zuruf an uns, durch deine Einladung an uns, alles auf eine Karte, alles auf dich, Jesus, zu setzen. Herr, öffne die Augen unseres Herzens dafür, dass es sich wirklich lohnt und dass es eigentlich kein Risiko ist, genau das zu tun. Ehre sei dir. Amen. Amen. Ich habe mir meine Einführungsandacht geschenkt, aber zu dem Buch sage ich noch was. Ich habe ein Buch gekauft, ich hatte neulich den Eindruck, in der Gebetszeit hier so ein schönes Paper irgendwas Buch zu kaufen. Es ist leer und ich möchte gerne in dieses Buch alle Zeugnisse aufschreiben, die ich so mitbekomme, beziehungsweise ich werde das delegieren an jemanden, der das noch nicht weiß, der auch heute nicht da ist, also falls du, ist egal. Nein, auch nicht an meinen Mann, der hat genug zu tun. ich glaube, Gott hat mir gezeigt, wer das weiterführen wird. Und ich glaube, dass dieses Buch voll wird und das selten sich in ein Oft verwandelt. Und es passieren so viele gute Dinge. Und das Zeugnis zu bewahren oder das zu bewahren, was Gott getan hat, das ist unsere heilige Pflicht. Davon zu reden, wenn Gott dich geheilt hat. Davon zu reden, wenn Gott mit deiner Ehe was gemacht hat. Davon zu reden, wenn Jesus dein Gebet erhört hat. Ja, Siegfried hat es eben gemacht. Oder egal welchen Lebensbereich das betrifft, wo du was mit Gott erlebt hast, du hast die heilige Pflicht, es weiterzusagen und andere zu ermutigen. Weil Gott ist kein, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Gott will alle gleich gerne segnen. Und das ermutigt uns, auf ihn zuzugehen. Ich glaube, dass die Predigt so ein Stück weit eigentlich mehr für Leute ist, die mit Gott schon ein Stück gegangen sind. Ich glaube, dass auch Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, die noch nie zu Jesus gesagt haben, hey, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst, ich glaube, dass die auch gesegnet werden. Aber ich glaube, es ist für dich, wenn du schon Christ bist, wenn du bewusst irgendwann an einem Punkt in deinem Leben die Entscheidung getroffen hast, Jesus zu folgen. So wie es Ehen gibt, die kalt werden, so wie die zwei das da singen, du hast mich lang nicht mehr so angesehen, hast mir lang nichts mehr erzählt. So kann sich auch in unsere Liebe zu Gott die Routine, die Kälte, die Enttäuschung einschleichen und die Leidenschaft verloren gehen. Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit, singt der junge Mann. Willst du raus? Ich bin bereit. Ich glaube, es ist, was Jesus heute Morgen zu dir sagen möchte. Der Weg ist da, ich bin da, wenn du meine Hand nimmst, dann lass uns zwei aus der Dunkelheit ins Licht zurückmarschieren. Es gibt auch kein zu spät, solange wir noch atmen, solange die Zeitlinie nicht abgeschlossen ist durch Gottes Hand, gibt es zweite Chancen, dritte Chancen, 50. Chancen, 70. Chancen. Gott ist da. Da, wo du sagen würdest, also herzlichen Dank, mit mir nicht mehr, wo deine Toleranzgrenze lange erreicht ist, ist sie bei Gott nie erreicht. Ein Mensch, der zugibt, das haben wir heute vom Lobpreisteam auch gehört, dass er Gott braucht, ein Mensch, der sich als bedürftig erkennt, ist bei Gott immer herzlich willkommen. Nur den Stolzen, mit dem kann Gott nichts anfangen. Ich habe meinen ersten Punkt etwas überarbeitet und verändert. Das Handout ist dennoch das gleiche und wenn du letzte Woche keins bekommen hast, es gibt noch einen kleinen Bestand, der da ist, dann darfst du dir das mitnehmen und wenn es nicht reicht, dann lass es mich wissen, dann sorge ich dafür, dass du es noch nachbekommst. Also der erste Punkt heißt, was denkst du, denkt Jesus über dich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wenn ich denke, dass Jesus schlecht von mir denkt, dann erwarte ich auch nicht, dass Gott meine Gebete erhört. Wenn ich denke, ich habe so viel ausgefressen und ich bin so unliebenswert, dann bin ich vielleicht völlig ohne Gebet. Dann bin ich völlig ohne Kommunikation mit Gott. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein wunderbarer Vers. Gottes Liebe ist greifbar für dich. Gottes Liebe ist da für dich. Er ist alle Schritte auf dich zugegangen, die nur denkbar sind. Er hat seinen Sohn geschenkt, damit wir ewiges Leben empfangen können. Jesus hat die Rechnung bezahlt für deine und meine Sünde, für deine und meine Lebensschuld. Und wenn du denkst, du bist heilig und gerecht, dann würde ich sogar meinen Mann am Flughafen warten lassen und länger nach dem Gottesdienst hierbleiben, als ich es mir vorgenommen habe, mit dir die Bergpredigt anschauen und dann wollen wir beide mal sehen, wie heilig du wirklich bist und wie wenig du Gott brauchst. Lass uns nicht in dieser Illusion leben, lass es uns platzen lassen. Es ist so entspannend zuzugeben, ich kann es nicht, ich krieg's nicht gebacken, ich habe versagt. Wir denken, das ist schwer und es tut weh. Aber es ist hinterher ganz toll. Alexander, war das irgendwie gut letzte Woche? Oder? Ja, hast dich hinterher super gefühlt? Oder einigermaßen? So, hey, das ist nicht... Gott segnet Menschen, die ehrlich sind. Gott segnet Menschen, die Versagen zugeben. Gott segnet dich, wenn du nicht festklebst an einem Bild von dir, das nicht der Realität entspricht. Eine Bibelstelle, wo Gott uns noch zeigt, wie er ist und wie er über uns denkt und wie er fühlt, finden wir, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen, in Lukas 15, ab Vers 11. Es lohnt sich, deine Bibel aufzuschlagen, dich kurz zu schämen, wenn du sie heute wieder zu Hause gelassen hast und sie dann nächste Woche mit in den Wald zu bringen. ja, aber nicht lange schämen, sonst erwartet ihr ja wieder nichts von Gott. Das soll euch ja nicht blockieren. Tu halt kurz Buße und sag, Herr, nächste Woche nehme ich sie mit. Weil es ist schön, dass ihr mir vertraut oder uns vertraut, aber es ist besser, selber mitzulesen. Es ist besser, selber ganz dabei zu sein. So. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, schob einen dicken Hals, holte die 20-seitige Moralpredigt aus der Schublade, erhob den Zeigefinger und stellte sich in drohender Gebärde auf den Weg. Das steht nicht in eurer Bibel.
Neues Leben ist das an. Ganz verbessert. Nee, Entschuldigung.
Okay, ich versuch's nochmal. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater, wandte sich um, verließ das Haus, ging in die Kneipe, um mit seinen Kumpels einzusaufen, um ihnen zu sagen, stellt euch vor, der Drecksack ist nach Hause gekommen. schon wieder nicht getroffen. Gebt ihr mir noch eine Chance? Soll ich es nochmal versuchen?
Eine noch.
Eine noch.
Okay, also das ist bei dir ein bisschen anders. Es sind die Chancen abgezählt. Okay, dann werde ich die mal nutzen, Sabine. Hallo Livestream, schön, dass ihr dabei seid. Verzeiht, dass ich euch noch nicht begrüßt habe. Chance Nummer 3. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Damit seid ihr einverstanden? Okay. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Letzte Woche haben wir ja Ehen gesegnet. Ich habe da Anfechtungen gehabt in eurer Ehe. Weiß nicht, möglich, lag sowas in der Luft. Haltet fest. Ich las in der Vorbereitung zu letzter Woche, eine glückliche Ehe, wie war das, eine glückliche Ehe, ist das Zusammenleben zweier Menschen, die gerne vergeben. Eine glückliche Gemeinde ist das Zusammenleben vieler Menschen, die gerne vergeben. Ja. Und glückliche Eltern und Kinder gibt's da, wo die Bereitschaft da ist, zu vergeben, so wie hier bei dem Vater. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da freute sich der ältere Bruder von ganzem Herzen, zog die Arbeitskleider aus und das Festgewand an, um mit an der Feier teilzunehmen. Nicht ganz, Shirley. Sabine, wie oft darf ich denn? Einmal, ne? Okay. 77 Mal, danke. Wie viel Zeit habt ihr denn? Es gibt ja kein Essen, wir fasten heute Mittag. Okay. Sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam, sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz, und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Er sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da ging er, dreckig wie er war, von der Feldarbeit in die Kneipe, zu seinen Kumpels, um einzuheben und ihnen zu erzählen, der Drecksack hat's doch wirklich gewagt, nach Hause zu kommen. So ähnlich geht's. So ähnlich. Er ist nicht in die Kneipe gegangen. Er war zornig. Er wollte nicht hineingehen. Was macht der Vater? Er geht zu ihm. Der Vater geht dem älteren, bockigen, wütenden Sohn genauso entgegen, wie dem, ja, der das Erbe verschleudert hat. Sein Vater ging nun hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Man könnte Wochen über dieses Gleichnis reden, nachdenken, Andachten halten. Aber lasst uns doch das festhalten, dass der Vater Barmherzigkeit hatte für beide Söhne. Dass der Vater beiden entgegenkam und dass beide gleich angenommen waren, beiden alles gehörte, was dem Vater gehörte. Der eine rebelliert offen, kehrt schließlich um, aber er denkt, jetzt kriege ich nur noch die abgespeckte Variante, jetzt werde ich als Arbeiter eingestellt, aber als Sohn, das kann ja jetzt nicht mehr sein, nach dem, was ich getan habe. Der andere denkt,
Der Vater erwartet von ihm Pflichterfüllung, Arbeit und gönnt ihm keine Freude. Beide Söhne irren im Bild des Vaters, obwohl sie ihn eigentlich so gut kennen müssten. Und ich glaube, Gott möchte, dass du ihn richtig gut kennenlernst. Das Leben hat uns anderes gelehrt, ich weiß das auch. In der Schule, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Predigt erwähnt, im Sportunterricht war mein absolutes Lieblingsfach. Wenn dann die Mannschaften gewählt wurden, wisst ihr, für irgendwelche Spiele. Ich war nicht bei den Ersten, mich wollte keiner haben. Ich war zu klein, nicht schnell genug, habe mir nichts zugetraut. Und ich stand dann immer da wie so ein begossener Pudel. Ich habe das gehasst. Diese Momente, das waren so Sachen. Also ich habe die Schule eigentlich geliebt, anders als einige anderen von euch. Aber Sportunterricht und Wählen war nicht so meine Welt. Auf der Suche nach der großen Liebe ist mein zweiter Punkt. Die Leute fragen sich das, wo finde ich sie? In der Disco, in der Kneipe, auf der Arbeit oder hurra, hurra im Internet. Das Grab vieler Ehen. Wo findet man Liebe, die eben keine Bedingungen stellt? Liebe, die hält und die auch was aushält. Liebe, die mich auch dann noch behält und nicht wegwirft, wenn ich 5 oder 20 Kilo zugenommen habe. Liebe, die mich nicht austauscht, wenn die Sonnenstrahlen meiner Augen sichtbar werden im Gesicht. Das ist so süß, Thomas. Das hast du jetzt geklaut gekriegt auf ewig, dieses Bild. Die meine Falten nicht ablehnt. Liebe, auf die ich mich echt verlassen kann. Liebe, die mich so nimmt, wie ich bin. Manche Leute lassen sich casten, damit ihnen irgendeiner sagt, du gehörst dazu, du kommst weiter, du bist toll. Manche können singen, manche können nicht singen. Ich gucke das ja nicht so wirklich, aber eigentlich geht es um eine große Sehnsucht nach Bestätigung bei vielen dieser Menschen. Und das ist so traurig zu sehen, weil es gibt einen Ort, wo diese Sehnsucht gestillt werden kann. Und diese Sehnsucht ist bei Gott am besten gestillt. Und wenn du Christ bist, wenn du vielleicht so ein bisschen bist wie der ältere Sohn, du wohnst beim Vater, du dienst Gott, du reißt so richtig was vielleicht für die Gemeinde, du bist treu in deinen Dingen, aber die Freude im Vaterhaus ist dir verloren gegangen, dann wisse, dir fehlt ein großer Aspekt des Herzens Gottes, den du verpasst. Es gibt ein absolut wunderbares Buch von Henry Nouwen, Nimm sein Bild in dein Herz. Und er beschreibt, ja, wie Gott zu ihm gesprochen hat durch ein Bild, also durch ein Gemälde und wie er den Charakter des Vaters mehr und mehr kennengelernt hat. Und einen Auszug lese ich vor. Henry Nouwen sagt, solange ich hin und her renne und frage, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Gebe ich alle Macht den Stimmen der Welt und mache mich zum Sklaven, denn die Welt ist voller Wenn und Aber. Die Welt sagt, ja, ich liebe dich, aber nur, wenn du hübsch, intelligent und reich bist. Ich liebe dich, aber nur, wenn du eine gute Bildung, eine gute Stellung und gute Beziehungen hast. Ich liebe dich, aber nur, wenn du viel produzierst, viel verkaufst oder kaufst. Unzählige Wenn und Aber liegen in der Liebe der Welt versteckt. Diese Wenn und Aber machen mich zum Sklaven, denn es ist unmöglich, allen gerecht zu werden. Die Liebe der Welt ist und bleibt abhängig von Bedingungen. Solange ich mein wahres Ich immer wieder in der Welt bedingter Liebe suche, werde ich der Welt verfallen bleiben. Immer wieder neu versuchen, neu versagen und neu versuchen. Es ist eine Welt, die süchtig macht, weil das, was sie bietet, das tiefste Suchen meines Herzens nicht stillen kann. Jedes Mal, wenn ich bedingungslose Liebe suche, wo sie nicht zu finden ist, bin ich der verlorene Sohn. Warum verkenne ich hartnäckig den Ort wahrer Liebe und suche sie ständig woanders? Es ist fast, als wollte ich mir und meiner Welt beweisen, dass ich die Liebe Gottes nicht brauche, dass ich mir ein Leben aus eigener Kraft schaffen kann, dass ich vollkommen unabhängig sein will. Hinter all dem steht die große Auflehnung, das radikale Nein zur Liebe des Vaters. Der unausgesprochene Fluch, ich wünschte, du wärst tot. Das Nein des verlorenen Sohnes spiegelt Adams Auflehnung am Anfang wider. Er verweigert sich dem Gott, in dessen Liebe wir geschaffen sind und von dessen Liebe wir getragen werden. Es ist die Auflehnung, die mich außerhalb des Gartens stellt und den Baum des Lebens unerreichbar macht. Es ist die Auflehnung, die dazu führt, dass ich mich ziellos in einem fernen Land vergeude. Wenn man liebt, jeder, der verheiratet ist, weiß das, dann gibt man Freiheit auf. Man gibt Unabhängigkeit auf. Man teilt die Fernbedienung, die Zahnpasta, die Butter, das Bett, hoffentlich. Eines der Grundprinzipien der Liebe ist, dass ich meine Unabhängigkeit aufgebe, um Intimität zu gewinnen. Eine Liebesbeziehung begrenzt meine persönlichen Optionen. Und das bringt uns zu meinem dritten und letzten Punkt für heute. Der heißt nämlich, wie das Lied am Anfang, halt dich an ihm fest. Jesus kam auf die Erde, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Aber wir sind ja bekennende Wiederholer, weil wir wissen, Wiederholung ist die Tochter der Weisheit. Okay, an dem Satz müssen wir noch arbeiten. Jesus kam auf die Erde, um das fetteste Beziehungsproblem zu lösen, das es gibt, das ein Mensch haben kann. Nämlich die Trennung von Gott durch unsere Schuld. Und zurückkommen wir, wenn wir am Kreuz Halt machen. An dem Ort, wo Gott uns seine Vergebung garantiert. Er sagt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst, dass mein Sohn am Kreuz für dich gestorben ist, für deinen Lebensmüll, für deine Schuld, dann vergebe ich dir, dann nehme ich dich an als mein Kind, dann sind wir versöhnt. Das Ende deiner Einsamkeit, das habe ich letzte Woche auch gesagt, fängt nicht an, wenn du verheiratet bist. Es gibt viele Menschen, die verheiratet sind und sehr einsam sind. Das Ende deiner Einsamkeit fängt auch nicht dann an, wenn dein Ehepartner oder deine Kinder sich verändern, so wie du dir das vorgestellt hast. Das Ende deiner Einsamkeit ist nicht da, wenn du Freunde findest, sondern es fängt an, wenn du beginnst, Jesus zu vertrauen. Nie mehr allein. Enttäuschungen kommen in jeder Beziehung. Schmerz und Ablehnung kommen in der Ehe, kommen unter Christen, kommen in der Gemeinde. Und wenn wir dann gleich die Tür zuschlagen mit lautem Gebrüll, dann lernen wir nie die Kraft der Versöhnung und Vergebung kennen. Für manch einen Menschen ist es schwer, sich an Gott festzuhalten, weil er denkt, mich will der gar nicht. So wie ich bin, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussah, da muss erst noch einiges klar werden. Ich habe mich bekehrt kurz vor meinem 15. Geburtstag. Und danach, irgendwann, einige Wochen später, hatten wir Wandertag mit der Schule und dann schläft man da in der Jugendherberge in diesen herrlichen, ihr Bewo-Teilnehmer, diesen herrlichen Stockbetten. Und ich lag oben, meine beste Freundin unten und wir haben geredet bis in die Nacht hinein, bis nachts um zwei über Gott, über den Glauben. Wir waren sehr, sehr eng, bis ich mich bekehrt habe. Dann war da plötzlich etwas, meine Werte waren völlig anders als ihre. Und in der Nacht werde ich nie vergessen, es war eines der ersten Male, dass ein Mensch das zu mir sagte, ich habe es oft gehört danach, Iris, dann müsste ich ja erst so werden wie du. Und so heilig kann ich nicht sein. So, ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass ich so heilig jetzt da war, aber sie hat gedacht, Gott nimmt mich nur, wenn ich was leiste. Gott nimmt mich nur, wenn ich gut arbeite. Gott nimmt mich nur, wenn ich mein Leben vorher in Ordnung bringe. Aber das ist einer der großen Irrtümer über Gott. Und ich habe euch auch eine Geschichte, wie die Eva, mitgebracht, in der Hoffnung, dass sie uns ein Bild liefert, um dieses Missverständnis zu beseitigen. Seid ihr bereit? Seid ihr noch fit, wenn ich vorlese? Nicht abtauchen? Okay. Eine wunderschöne junge Frau heiratete ihre Jugendliebe. Unmittelbar nach der Hochzeit entpuppte sich ihr Ehemann als ein zorniger und gemeiner Tyrann. In der Hochzeitsnacht setzte er sich auf das Bett und reichte ihr eine Liste von Pflichten und Aufgaben, die er von ihr als Ehefrau forderte. Herzlichen Glückwunsch. In den darauf folgenden 10 Jahren versuchte sie, alle seine Regeln zu befolgen. Doch sie konnte den Aufgaben nicht gerecht werden. Eines Tages erlitt ihr Mann plötzlich einen Herzinfarkt und starb. Einige Jahre später heiratete diese wundervolle Frau erneut. Dieses Mal heiratete sie einen wahren Prinzen. Er liebte sie und überschüttete sie mit Zuneigung. Sie hatten eine wunderbare Ehe. Viele Jahre vergingen und eines Tages fand sie zufällig, während sie ihre alte Hochzeitstruhe ausräumte, die Liste, die ihr erster Ehemann ihr in der Hochzeitsnacht gegeben hatte. Als sie sich die Forderungen noch einmal ansah, wurde ihr Herz von Angst erfüllt. Dann geschah etwas Erstaunliches. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie nun jahrelang ganz natürlich all die Aufgaben erledigte, die sie während ihrer Ehe mit dem gemeinen Ehemann nie geschafft hatte. Einfach, weil sie ihren Prinzen leidenschaftlich liebte. Das eine ist sozusagen die Ehe mit dem Gesetz oder mit dem Gottesbild des bösen, mürrischen Vaters. Und das andere ist die leidenschaftliche Beziehung zu einem Gott, der mich wirklich aus dem Dreck geholt hat, der mich aus der Finsternis ins Licht versetzt hat, der mich als Kind angenommen hat, der alles für mich getan hat, was nötig war, damit wir wieder zusammenkommen. Und wenn wir zu Gott kommen, müssen wir nicht das werden, was wir nicht wirklich sind. Wir müssen nicht unser Image aufpolieren oder uns furchtbar anstrengen und ja, die Fäuste zusammenpressen und sagen, ich schaff das. Wenn Jesus zu dir sagt, halt dich an mir fest, heißt das, halt dich an mir fest, so wie du heute bist. Du musst mir nichts beweisen, weil es wäre eh umsonst. Du musst mir nicht zeigen, wie toll du bist. Sondern komm, wie du bist. Halt dich an mir fest, hat aber eine ernste Konsequenz. Könnt ihr euch denken, welche? Alles andere loslassen. So sieht's aus. Ich kann mich nur an einem festhalten. An dem Tag, an dem ich meinen Bernd geheiratet habe, habe ich Ja zu ihm gesagt. Und gleichzeitig zu all den anderen netten und nicht netten Männern, wie auch immer, allen Männern auf der Welt, nein. Ich bin zufrieden mit meiner Entscheidung. Aber es ist ein Monopol. Diese Bundesbeziehung ist, sie hat etwas Absolutes. Da kann sich keiner dazwischen drängen und einmischen. Und wenn du einen Bund mit Gott machst und wenn du wirklich Gott nahe kommen willst, dann musst du alles andere loslassen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat das gemacht. Und seine Geschichte möchte ich mit euch auch noch kurz anschauen. Die finden wir in Markus 10, Vers 46 folgende. Markus 10, ab Vers 46. Das ist der Bartimäus. Und sie kommen nach Jericho, Jesus und seine Jünger. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Soll ich euch nochmal täuschen? Nee, er aber war ganz still. Was hat er gemacht, Herr Bartimäus? Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus dachte, rutsch mir doch den Buckel runter und ging weiter. Nee. Manchmal denken wir, dass Gott so ist. Lach herzlich, wenn ich dir sowas Verkehrtes sage und halt in deinem Herzen fest, dass er für dich ist und dass er auf dich wartet. Nein, er schrie und Jesus stand still, sagt die Bibel, und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Jetzt kommt der Vers, auf den ich heute euer Augenmerk ein bisschen lenken möchte, Vers 50. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Er hat seinen Mantel weggeworfen, das kann man überlesen. Aber wenn ihr euch damit beschäftigt, was das bedeutet, dieser Mantel war ein Bettlermantel. Es war zum einen seine Nachtdecke, aber auch seine Lizenz, seine offizielle Erlaubnis, um betteln zu dürfen. Er hat eigentlich sozusagen seine Einkommensquelle, seine Rente, seine Arbeitsstelle, seine Existenz weggeschmissen, als er diesen Mantel achtlos fallen ließ. Jesus hat sich uns ganz geschenkt. Und diese extreme Tat erfordert eine extreme Antwort. Anders funktioniert es nicht. Du und ich, wir sind gerufen, uns ihm auch ganz zu schenken. Heute Morgen in der Lobpreiszeit ging es um Heilung für unser Innerstes, Heilung für unser Herz, hat da jemand gesagt. Psalm 41, Vers 5 sagt David: Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Wir staunen über körperliche Heilung und das ist großartig, das ist gewaltig. Aber ich weiß nicht um jetzt zu schummeln und zu sagen, wir beten nicht für körperliche Heilung, aber ich denke so oft, die Heilung von Seelen, die Heilung von Menschen hier innen drin ist oft noch ein viel, viel größeres Wunder. Leute, die kaputt sind, Leute, die in ihrer Lebensgeschichte Sachen haben, die da nicht hingehören sollten und die einfach, ja, viel Leid und Schmerz abbekommen haben. Heile meine Seele. Und Gott ist einer, der den Körper heilt und auch die Seele heilt. Und als ich mich in einem anderen Buch von dem gleichen Mann, Melanie, gelesen habe die Tage, dass wir Gott ehren sollen mit unserem Zeugnis, mit unserer Lebensgeschichte mit Gott, habe ich gedacht, na gut, dann erwähne ich es halt wieder mal. Einfach, um Gott die Ehre zu geben. Und wenn ich mir die Frage stelle, was ist das größte persönliche Zeugnis von mir als Mensch, was ich mit Gott erlebt habe, nach meiner Errettung, Geistestaufe und diese verschiedenen Eckdaten, dann ist es der Moment, als Gott oder die Zeitspanne, in der Gott meine Seele geheilt hat. Als ich in einer Phase war mit Depression und der tiefsten Überzeugung war, dass der Tod die Antwort und die Lösung all meiner Probleme ist. Ich war nicht glaubensvoll. Ich habe wieder Menschen vertraut und Gott auch nicht mehr so richtig. Aber Menschen schon mal gar nicht, außer meinem Mann. Ich habe viel Vertrauen verloren. Ich habe Dinge weggeschoben und ich habe das verleugnet, was Gott mir gegeben hat, weil ich gedacht habe, ich halte das einfach nicht mehr aus. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann gibt es da nichts Eigenes. Da gibt es nichts, auf das ich stolz sein könnte oder was ich dazu beigetragen habe, dass es wieder gut geworden ist. Und diese Erfahrung, so mies wie sie war, hat mich doch eine tiefe Lehre gelehrt. Dass Gott sogar über meinen Glauben oder nicht vorhandenen Glauben hinaus zupackt, so wie Petrus, als er am Absaufen war, als er nicht mehr auf dem Wasser ging, sondern den Sturm sah und dachte, oh, das kann nicht gut gehen. Das habe ich auch gedacht, das kann überhaupt nicht gut gehen. Jesus hat mich aus diesem Loch wieder herausgezogen und er hat mich in die Arme des Vaters gelegt. Er hat mich verwandelt in einen Menschen, der glaubensvoll, fröhlich, zuversichtlich, positiv ist. Ich habe meinen Humor wieder entdeckt in dieser Zeit. Ich habe über meinen Ungehorsam damals Buße getan, habe über meine Menschenfurcht Buße getan. Und das größte Wunder, und das können wahrscheinlich nur Leute nachvollziehen, die mich kennen oder die das ähnlich erlebt haben, ist, dass ich Menschen wieder vertrauen konnte. Das ist das größte Wunder. Wenn man schwer enttäuscht worden ist, dann, wenn man Risiken eingegangen ist, in Beziehungen investiert hat, und heute gehe ich die gleichen Risiken voller Freude, vielleicht sogar mit größerer Freude als zuvor wieder ein. Verantwortung zu delegieren, Menschen Aufgaben machen zu lassen, nicht zu kontrollieren im Sinne von, ich muss jetzt überall Bescheid wissen. Und ich nehme sogar mit Jesus, das habe ich Gott versprochen, die Möglichkeit in Kauf. Das hat sich auch schon so ein bisschen gelohnt, in der Zwischenzeit nicht so doll, aber hier und da die Möglichkeit in Kauf, dass mir wieder sowas passiert. Aber das ist nicht schlimm. Weil ich mich entschlossen habe, mit Bill Heibels zu sagen, weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Ohne das würde ich hier nicht stehen, würde ich nicht mit so vielen Menschen Umgang haben, würde ich Menschen nicht so lieben, wie ich sie heute liebe. Und ich liebe Menschen heute mehr als je zuvor. Gott verändert mein Herz. Manchmal bin ich auch gefrustet und genervt, aber ich bin ja auch Ich habe auch eine Grenze, dann irgendwann. Gott arbeitet an dieser Grenze. Aber das ist eigentlich, das Wunder der Heilung meiner Seele ist eigentlich mein persönlich größtes Zeugnis. Ihr kennt alle die Bibelstelle, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Kennt ihr die? Lukas 18. Ich habe gelernt, dass der Umkehrschluss dieses Satzes auch wahr ist. Hast du dir mal Gedanken gemacht über den Umkehrschluss dieses Satzes? Was bei Gott unmöglich ist, ist beim Menschen möglich. Das ist jetzt die nicht schöne Seite der Medaille. Aber schön ist, bei Gott ist Folgendes unmöglich. Gott kann nicht lügen. Wir haben das alle schon mal geschafft, behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, wie gesagt, muss der Bernd noch eine Viertelstunde warten. Erzähl mir mal deine Geschichte und lass uns mal gucken, ob das wirklich stimmt oder ob das nicht gerade deine erste Lüge dann für heute war. Gott kann nicht untreu sein. Die Bibel sagt, auch wenn du untreu bist, er bleibt treu, er kann sich selber nicht verleugnen. Er ist einfach so. Und drittens, Gott kann nicht sein Wort brechen. Was Menschen zustande kriegen, kriegt Gott nicht hin. Ist das nicht ein interessanter Gedanke? Also ich fand den interessant, da freue ich mich gerade alleine drüber. Aber, und die Kunst ist, in all dem Misstrauen und in all dem, was wir erlebt haben, umzukehren, auch als Christen, und zu sagen, okay Gott, da sind Sachen, die haben mir richtig wehgetan, da sind Sachen, die waren richtig, richtig schwer. Aber Jesus, wenn du Menschen vertraust und wenn du das Risiko eingehst, mir zu vertrauen, das tut er ja auch. Und welch großen Auftrag hat er uns anvertraut, ihn bekannt zu machen in der Welt. Wer bin dann ich, dass ich sage, ich tue es nicht. Ich halte zurück, ich mauer mich ein, ich miet mir eine Höhle und das war's dann, ja, so. Und schließen möchte ich mit einem letzten Bibelvers aus Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand sagt dir, Iris, die Straße bist du schon mal gegangen, lass es doch einfach bleiben. Dann tut's nicht mehr weh. Aber die Iris geht die gleiche Straße mit Jesus zusammen wieder neu, ganz unbekümmert. Weil sie weiß, wenn mir was passiert, bin ich nicht alleine. Er ist bei mir. Wir gehen zusammen dadurch. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Erkenne ihn in all den Menschen, die dir begegnen. Erkenne ihn in der Bemerkung, die einer macht. Erkenne ihn in den Situationen, in denen du stehst. Erkenne ihn in dem Schleifstein auf deiner Arbeitsstelle. Erkenne die liebende, dich trainierende Hand deines Gottes auf all deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Das möchte Gott uns heute Morgen sagen. Vertraue mir von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne mich auf all deinen Wegen. So will ich deine Pfade ebnen. Und wir haben Abendmahl und ich werde es nicht schaffen bis 12 Uhr. Wenn du dringend gehen musst, tu es dezent, liebevoll, leise. Ich hoffe, du kannst die paar Minuten noch entbehren, auch nach 12, wenn wir dann das Abendmahl nehmen. Aber ich möchte heute Morgen einen Aufruf machen, und zwar nicht nur zur Bekehrung an sich, sondern ich möchte gleich, nachdem wir uns noch einen Videoclip angeschaut haben, euch ermutigen, nach vorne zu kommen. Wenn du spürst, es gibt etwas in deinem Herzen, das hast du zurückgehalten. Wenn du spürst, ich habe mich auch an anderen Sachen festgehalten, an Distanz, an Sicherheit, an Schutzmauern, die ich gebaut habe zu Menschen und damit auch zu Gott. Weil alles, womit dein Herz umgeben ist, ja, das steht nicht nur zwischen dir und Menschen, scheinbar um dich zu bewahren, sondern auch zwischen dir und Gott. Nur wenn wir verwundbar sind, lässt auch die Liebe Gottes, kommt sie ganz an dein Herz hinein. Ja, der Clip, den ich mitgebracht habe, vielleicht kennt ihr ihn schon, also mich hat er sehr, sehr angerührt. Ich lade euch ein, ihn zu genießen. Das Gute hierbei ist, die Akustik ist nicht ganz so wichtig jetzt. Es ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln und die Bilder sind sehr bewegend. So, lass Gott zu dir reden, auch durch diesen Clip.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.